Set Geflüster, der Podcast, der euch erzählt, wie es in der Film-, Fernseh- und Fotobranche wirklich vonstatten geht. Mein Name ist Benjamin Schubert, von Beruf Filmtonmeister. Ich bin seit weit über 30 Jahren bei Serien-, Fernsehfilm- und Kinoproduktion tätig und es macht mir immer noch Spaß, alleine schon, weil kein Tag wie der andere ist. Und mich begeistert nach wie vor das Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Departments mit den unterschiedlichsten Berufen. Diese Berufe möchte ich euch in Gesprächen mit großartigen Kollegen aus der Welt des Films und der Fotografie genauer vorstellen.
Dann, Achtung, Ruhe bitte, wir drehen. Den Ton bitte ab.
Ton läuft.
Setgeflüster 57, die erste.
Klapp.
Und bitte.
Heute stelle ich euch einen Schauspieler vor, der von sich sagt, ja nur so eine private Schauspielausbildung erfahren zu haben. Der Abschluss bei dieser Ausbildung nennt sich Bühnenreife und die hat er 1998 bei der sehr angesehenen Margot Höpfner erreicht und es hat sich gelohnt. Längst hat er seinen Platz gefunden in verschiedenen TV-Formaten und auf unterschiedlichen Bühnen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie genau sein Weg war und wie gut dieser Weg sich anfühlt seitdem. Herzlich willkommen, Stefan Tölle. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Stefan, die Bühnenreife zu erreichen, ist doch als junge Schauspielerin, als junger Schauspieler der beste Award, den man bekommen kann. Was alles kannst du nach so einer Ausbildung?
Ich sage immer, ich habe in der Schauspielschule sprechen gelernt. Bin in Münsterland aufgewachsen, wo wir mit der Kirche im Dorf sind und wat und dat sagen. Und dann sage ich immer, ich habe da sprechen gelernt und musste halt bei dieser Bühnenreife auch Klassiker vorspielen und auch ein Chanson singen und Kram machen. Ja, und das habe ich da gemacht.
Du hast in auffällig vielen Kulissentheatern gearbeitet. Freilichtbühnen, Burgtheater, originale Schauplätze. Das klingt nach wenig Geld, spielen bei Wind und Wetter und nur bedingt zählbarer Aufmerksamkeit. War das trotzdem gut für deinen Weg? War das ein gutes Kennenlernen, Publikum etc. zu erfahren?
Also Burgtheater knallt da ein bisschen raus. Ich war nie am Burgtheater in Wien. Ich war auf der Scherenburg in Gemünden am Main. Das Gute
das war ein Burgtheater.
Ja, das Gute war, dass ich nach der Schauspielschule direkt angefangen habe an der Landesbühne Rheinland-Pfalz in dem Stück Hänsel und Gretel, wo ich den lustigen Nachbarn gespielt habe. Und das Gute war halt dieses Ensuite spielen, also jeden Tag spielen.
Ja.
Und dann das zweite Stück war gleich Arsen und Spitzenhäubchen, also Komödie. Dann habe ich Macbeth, also Klassiker, gespielt. Und wirklich dieses Rauf und Runter spielen, spielen, spielen. Das war halt total gut und das war für mich gut, dass man diese Praxis hatte, einfach jeden Tag. Wo dann waren wir mit der Landesbühne ja viel unterwegs, in Stadthallen, aber auch in wunderschönen Theatern. Und Freilicht habe ich auch sehr, sehr früh dann auf dieser Scherenburg gemacht, wo ich den Puck gespielt habe im Sommernachtstraum und auch Komödien. Ja, und einfach viel spielen, das war toll bei Wind und Wetter oder eben drin in entweder die halbe Kulisse, weil sie der Rest nicht reinpasste. Einfach ganz viel Praxis gemacht, ja.
Stimmausbildung hast du gerade erzählt. In klassischen Theaterhäusern mit einer ausgebildeten Stimme kannst du eben flüstern und der zweite Rang versteht dich einigermaßen. Jetzt, wenn wir beim Film sind, dann können wir das technisch ein bisschen unterstützen und man kann sich auch etwas zurücknehmen. Denke mir jetzt aber bei diesen Freilichtbühnen, das ist doch nochmal eine andere Nummer, oder? Ist das nicht nochmal ein anderes Spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten da auch Richtmikrofone da im Theater. Da gingen, glaube ich, 500 Leute rein. Und jetzt bin ich ja gerade schon länger bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, wo halt 7.500 reingehen, da haben wir natürlich Mikrofone. Aber ich mache da trotzdem irgendwie keinen Unterschied, weil man halt immer natürlich sendet und sonst geht man da baden in diesem Riesenrund. Deshalb spreche ich gar nicht so viel anders, als würde ich im Theater sprechen. Und da ist halt auch ein toller Tonmeister, der auf einen aufpasst und das einpegelt. Aber da würde es halt nicht funktionieren mit so einem Fernsehton, dass man da irgendwie... Sondern ich sage immer, man muss schon wissen, da oben sitzt irgendjemand und dem erzähle ich heute die Geschichte. Und das muss man einfach wissen und deshalb senden mit der Stimme. Und ja, das hat man natürlich auch gelernt, also Stütze und Sprechen.
Hat sich deine Stimme tatsächlich verändert? Ist das was, würdest du sagen, du sprichst seitdem anders oder kannst du es anders einsetzen?
Also ich glaube, dass ich meinen Dialekt abgelegt habe, obwohl ich auch gerne nochmal was aus dem Pott spreche. Und ich tue meine Heimat nicht verleugnen tun, sagen wir ja da immer. Aber das denke ich schon, dass der Dialekt weg ist oder weg sein kann, wenn es beim Film oder im Theater natürlich drauf ankommt. Und die Technik eben zu sprechen, zu stützen, das habe ich, und dadurch hat sie sich bestimmt verändert auch.
Ja. Du bist ein leiser Schauspieler und ich meine damit eben jetzt nicht die Lautstärke beim Sprechen, sondern du bist am Set leise. Und du bist unauffällig, zurückhaltend, ohne jegliche Allüren und immer freundlich. Und wenn es dann aber zum Spielen kommt, dann kannst du auch zur Rampensau werden. Und das hat auch ein bisschen vielleicht zu tun mit, denn du hast nochmal andere erste, oder es sind erste andere Erfahrungen gemacht, nämlich auf der Straße. Was ist das für ein Zweig in deinem Leben?
Ich habe mit 12 Jahren jonglieren gelernt, zufällig in Frankreich am Strand, von einem, der da jongliert hat, mit dem ich ins Gespräch gekommen und habe von 12 oder seitdem ich 12 war, wirklich nichts anderes mehr gemacht als jongliert. Und bin dann sehr früh auch aufgetreten, auf Familienfeiern oder dann Firmenfesten, sonst wie, wo man mich sehen wollte oder nicht. Und das war, sage ich mal, meine Schauspielschule und gleichzeitig auch mein Nebenjob. Ich habe da viel Geld verdient, gutes Geld verdient und bin halt sehr früh, ich bin sowohl alleine aufgetreten als auch mit einer Truppe zu fünft waren wir, die Flinken Pfoten, alles Schulfreunde, wir haben auch alle Musik gemacht, also mit zwei Saxophonen, Gitarre, Banjo und ich spiele Schlagzeug. Und dann haben wir sehr früh entweder in Münster, samstags morgens in der Fußgängerzone oder dann haben wir eben auch so eine Woche eine Tournee an die Ostsee gemacht und sind dann da jeden Tag aufgetreten. Und das Wichtigste war immer, einen Kreis zu bekommen. Das war halt, weil wir Live-Musik gemacht haben, blieben schon mal Leute stehen sowieso. Und dann hatten wir so ein halbstündiges Programm, was schon laut war und Trash-Comedy, wobei Comedy finde ich nicht mein Lieblingswort irgendwie so, aber und dann die Leute bei Laune zu halten, bei der Stange zu halten und auch mit Sachen umzugehen, entweder Zwischenrufe oder gleichzeitig eben auch Sachen weglassen oder kommentieren. Das war halt so die Schule. Ja, dieses Wachsein und mit der Situation umgehen. Und da konnte ich schon oder kann ich schon zur Rampensau werden. Und das ist dann auch die Freude am Spiel.
Das schließt die Frage jetzt ganz gut an. Was muss man beim Spielen alles ausblenden können? Also ich erinnere an eine Situation bei gemeinsamen Dreharbeiten, wo klar war, dass du nur bis zu einer gewissen Uhrzeit verfügbar wärst. Und diese Uhrzeit kam immer näher und immer näher. Wir machten aber immer weiter Einstellungen und drehten immer mehr. Und ich habe dich beobachtet und habe nicht erkennen können, dass du in irgendeiner Form Stress gezeigt hast oder überhaupt in irgendeiner Form reagiert hast. Bist du da einfach nur cool geblieben oder kannst du das wirklich ausblenden in dem Moment? Und dass dir dann, irgendwann kommt schon jemand und holt mich hier ab?
Also das Gute ist ja jetzt in dieser Reihe, in der ich die Freude habe mitzumachen, Nord Nord Mord,
ja,
für das ZDF, wo ich jetzt ja auch schon länger dabei bin und Teil dieses festen Teams bin. Und das war halt lange, lange kommuniziert, dass ich halt um so und so viel Uhr weg muss, weil ich abends Probe hatte in Bad Segeberg. Und dann konnte ich mich da halt auch drauf verlassen und alle wussten das von Anfang an. Und dann konnte ich das schon ausblenden, dass ich da nicht immer ständig auf die Uhr schaue, weil ich habe eh keine private Uhr. Ich habe auch nie mein Handy in der Tasche oder so. Ich will immer nichts Privates an mir haben, wenn es nicht zum Kostüm oder zur Figur gehört. Und deshalb habe ich gesagt, nee, da passen genug Leute auf mich auf und dass das schon klappt. Und dann ist halt auch das Tolle in so einer festen Reihe sein mit so einem Team, was ja oft gleich ist, dass man sich kennt und weiß, jeder macht das möglich für einen. Mhm. Und das ist ein Geschenk, so arbeiten zu dürfen.
Matthias Glasner, auch da haben wir zusammen gedreht, einer der derzeit angesagtesten Regisseure, hat dich als eher leisen Schauspieler sehr wohl wahrgenommen. Ich war dabei und habe gesehen, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, mit dir zu arbeiten. Ich meinte aber auch, dass es dir viel Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten. Und das ist immer total klasse zu beobachten. Aber wie oft wirst du inszeniert und es ist gar nicht so in deinem Sinne? Und du denkst dir, meine Güte, ich muss es jetzt aber so machen? Oder wie geht man denn damit um?
Also mit Matthias Glasner, das war total super, weil ich im letzten Jahr eben auch bei Segeberg gemacht habe und dann haben wir immer 3 Tage frei. Wir spielen immer von Donnerstag bis Sonntag. Und dann ergab es sich, dass ich diesen einen Drehtag für Informant machen konnte in Hamburg. Und natürlich kannte man Matthias Glasner. Seit Sexy Sadie kenne ich Matthias Glasner und verfolge seine Arbeit und habe auch Geschichten gehört oder so und war natürlich voller Respekt, aber auch ein bisschen Schiss vor diesem Namen irgendwie da hinzukommen. Dann kannte ich dich und kannte noch 2, 3 andere aus dem Team. Und das war ganz toll. Das war so eine tolle Arbeit. Wir hatten einen kleinen Dialog und der genau wusste, was er will, auch in so einer Ruhe das gesagt hat. Und man hatte das Gefühl, er schaut genau hin. Und was war nochmal die...
Na, was wäre, wenn du dann einer Inszenierung folgen sollst,
so,
mit der du gar nicht umgehen kannst oder die...
Ja, was etwas befremdlich war, ich habe noch das Glück, in der anderen Reihe Nordrhein-Nordwest für die ARD mitzumachen, wo ich den Bestatter Herrn Töteberg spiele. Und da gab es in einer Arbeit eine Regisseurin, die dann immer so in den Take reingesprochen hat und sagte dann, setz dich mal hin, okay, jetzt schau dir oder nimm mal das Projektil, guck hin, leg's weg, steh auf und geh aus dem Bild. Und das war neu, das war sehr merkwürdig, irgendwie so zu arbeiten, weil man auf einmal wie so eine Marionette wurde. Und nicht, das war nicht mein Impuls, mich an der Stelle hinzusetzen und das Projektil aufzuheben. Man, im Nachhinein weiß man, sie hat den und den Blick oder den und den Move oder was und kann den in ihren Film schneiden. Aber das war schon befremdlich. Aber sonst musste ich nicht wirklich Dinge machen, die mir quer saßen oder so.
Du erwähnst die beiden Reihen, Nord bei Nordwest und Nord-Nord-Bord. Ist es denn besser, immer wieder kleinere, aber ständige Episodenrollen zu haben? Das sind ja nicht Episoden, also ständig in der Reihe aufzutreten. Oder wäre es dir eigentlich lieber, da mal eine Hauptrolle zu haben, auch wenn es dann vielleicht sich auf nur dieses Projekt konzentriert und man nicht mehr so die Vielfalt hat? Gibt es irgendein besser oder schlechter?
Ich finde, in dem Fall gibt es kein besser oder schlechter. Es ist ein Riesenglück, in diesen beiden total erfolgreichen Formaten, ja, ja, auch in diesen beiden Figuren, also Polizist Schneider bei Nord-Nord-Mord oder Herr Töteberg bei Nord-Nord-West, in diesem tollen Team mit Leuten da zusammenzuarbeiten und auch mit den Partnern, die ich da habe, also ob das jetzt eben Hinak Schönemann oder Marlene Lohse oder Jana Klinge oder eben auch Regine Henschel als Frau Bleckmann da ist oder natürlich mit Olli, Peter und Julia bei dem anderen Team dabei zu sein, das ist so eine tolle Spielwiese und immer wieder neu und es sind ja auch meistens neue Regisseure und Regisseurinnen und da seine Figur zu kennen und diese aber gleichzeitig immer weiter auszuloten oder schauen, was überlegen sich die Autoren dabei und diese Reise seit langem und hoffentlich noch lange machen zu dürfen, ist halt total super. Also ich hätte nicht den Anspruch, jetzt irgendwie einen Film zu tragen oder weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ich hatte in Stralsund habe ich gedreht, im letzten Jahr war ich mal so der Antagonist oder ein bisschen so ein windiger Finanzbeamter, der auch so eine Entwicklung durchmacht. Das war super, sowas mal zu spielen und wenn das hoffentlich auch aufgeht, dann ist es recht schön. Oder hatte auch bei Großstadtrevier oder Hafenkante war ich auch mal der Bösewicht, was mir total Spaß gemacht hat, weil es wenig mit mir zu tun hat und wenig mit diesen beiden Rollen, die ich da fest im deutschen Fernsehen machen darf. Und das ist natürlich schön. Ich finde es immer Quatsch zu sagen, ein Schauspieler, ich kann alles spielen. Das kann Robert De Niro, der sagt, ich könnte einen Schnitzel spielen, der kann das sicherlich. Ich würde jetzt sagen, für eine Currywurst reicht es vielleicht.
Wenn du aber, also das fasziniert mich sowieso immer wieder. Ich brauche immer rund eine Woche, um in so ein Team reinzukommen, um mich da wohlzufühlen, um meine Position zu wissen, also innerhalb der Hierarchien und wem ich was sagen kann, auf den ich zählen kann, wem ich aus dem Weg gehen muss und sowas. Also ich finde das ja immer bemerkenswert bei Tagesrollen, was du jetzt gerade von Informant erzählst, dass du sagst, du kanntest mich und noch zwei andere und ansonsten musst du dann trotzdem aber genauso aus dir rauskommen können. Dafür sind doch wahrscheinlich so Reihen, in denen du wiederkommst, sehr angenehm zu spielen, oder?
Das ist auf jeden Fall angenehm, dass man eben in so ein bestehendes Team kommt. Und ich habe ja auch angefangen mit Tagesrollen. Ich habe mal bei Rote Rosen, in dieser Telenovela war ich dreimal der Standesbeamte und habe Rolf Zacher verheiratet und da war ich furchtbar aufgeregt, weil das ganze Ensemble da war und ich jemanden da trauen musste. Und dann kam Isabel Varell zu mir und sagte, Sie machen das aber sehr gut. Sind Sie wirklich Standesbeamter? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin Schauspieler. Aber war so aufgeregt und das war grauenvoll. Also so einen einzelnen Drehtag in so ein bestehendes Team geschmissen zu werden, das war schrecklich. Und trotzdem waren alle total freundlich und nett, aber das war nicht so schön.
Lustigerweise hast du aber auch erzählt, dass der Schneider bei Nord-Nord-Mord so ein bisschen aus Versehen wiedergekommen ist. Erzähl doch mal, wie das war. Das finde ich sehr lustig.
Ja, es ist ja überhaupt, ich habe einmal bei Nord-Nord-Mord einen Psychologen mitgespielt. Das war in der letzten Folge von Robert Atzorn. Ja. Da war ich der Therapeut in so einer Runde da. Und dann kurz danach kriegte ich eben von Rebecca Gerling, der Besetzerin von Network Movie, die Anfrage, diesen Polizist Schneider zu spielen, auch ohne Casting. Das lief halt über mein Band. Und dann war ich in dem zweiten Film von Peter, dieser Polizist Schneider, und Bernhard Kürten hat Regie gemacht und auch diese Figur entwickelt und geschrieben. Und das hat riesen Spaß gemacht, weil ich super aufgenommen wurde, gleich vom ganzen Team und von den Kollegen. Und dann wusste ich, dass der nächste Film gedreht wurde. Und dann war aber in dem Buch der Schneider nicht mehr drin. Und dann dachte man natürlich, oh, ich habe es verkackt jetzt. Also, weil wenn du die Chance hast, in so eine tolle Reihe reinzukommen, bist im zweiten Film nicht mehr drin, nimmt man das auf jeden Fall persönlich. Ja. So war es halt auch. Und dann wurde der dritte Film gemacht, war ich wieder nicht drin. Und dann kriegte ich für den vierten Film danach die Anfrage, ob ich nicht einen von der Spusi 4 oder so, den Spusi 4 in dem weißen Anzug spielen wollte, weil es gäbe irgendwie eine neue Polizistin und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch der Herr Schneider, der Polizist Schneider und so. Und dann im Endeffekt haben sie diesen Spusi und die neue Polizistin wieder zu Herrn Polizist Schneider zusammengefügt. Und dann war ich wieder drin und dann habe ich irgendwann Berno Kürten, der auch den Film inszeniert hat, beim Catering getroffen. Er sagte, ja, wir haben dich einfach vergessen. Oder die haben vergessen, dass es den schon gibt. Oder Rebecca hat gesagt, aber es gibt doch Stefan, der spielt doch den Polizist Schneider. Ah ja, und dann war ich wieder drin und seitdem bin ich erfreulicherweise.
Jetzt wird man dich nicht mehr vergessen.
Nee, nee. Und das ist total super, dabei zu sein, ja.
Wenn du sagst, gut aufgenommen in so einem Team, redest du natürlich, glaube ich, überwiegend von den Schauspielern. Das ist immer das Wichtigste. Welche Positionen jetzt aus dem eigentlichen Stab heraus sind für dich noch wichtig? Gibt es da was, wo du sagst, das ist mein Ansprechpartner, das ist meine Vertrauensperson, jetzt mal abgesehen von natürlich Regie?
Ja, da fallen mir auf jeden Fall als erstes die Fahrer ein zum Beispiel, ja, die einen morgens mit der Laune abholen, die man hat. Und das sind ja auch bei beiden Formaten lange die gleichen Fahrer und Fahrerinnen. Und dann natürlich die Maske, die auch bei beiden Formaten lange im Team sind. Aber klar bist das auch du als Tonmeister oder eben von dem anderen Format der Tonmeister. Das sind halt diese Festen. Oder auch Thorsten, Matthias, die Beleuchtungs- oder Oberbeleuchter. Und da wächst man so zusammen. Und die kriegen ja auch den Weg mit, den man da zusammen macht. Also es sind jetzt ja, letztes Jahr waren es glaube ich 10 Jahre bei Nordwest. Und Matthias Kasten als Oberbeleuchter ist seit dem ersten Film dabei und kriegt einen dann auch mit. Und das ist total wichtig und schön. Also es ist ja wirklich, wir haben die Freude, 3 Filme im Jahr zu machen von jedem Format. Und dann ist es immer ein Zusammentreffen und ein Familientreffen. Und dann noch das Schöne auf diesen beiden Inseln, Fehmarn oder Sylt. Das ist halt einfach total gut. Und es ist halt auch schön, dass es gutes Fernsehen ist. Also man kriegt ja Reaktionen und sagt, Mensch, das gefällt mir, was ihr da macht.
Das ist jetzt das Nächste, was sowieso ich gefragt hätte. Wie steht man hinter so einem Format, also hinter dem Film oder der jeweiligen Produktion, bei der man mitwirkt? Ist es dann manchmal besser, eine spannende Rolle zu haben in einem nicht so guten Format, aber die Rolle bedeutet, du kannst viel mehr zeigen? Oder ist wiederum das Format, ist die Produktion das Wichtigere, selbst wenn du zwar immer wiederkehrst, aber vielleicht gar nicht ganz so aufregend bist im Spiel oder nicht so viele Möglichkeiten bekommst?
Naja, ich finde, dadurch, dass ja beide Figuren auch so schon unterschiedlich sind, natürlich halte ich meine Fresse dahin und habe diesen, sag immer so ein bisschen diesen trockeneren Beamtentyp, in dem ich mich aber auch sehr wohl fühle in diesem Fach. Und da kann man sich ja schon ausprobieren oder macht das, was man mitbringt. Und dadurch, dass es tolle Bücher sind, ist das schon ein großer Spaß, das zu machen. Und das andere ist halt, alles, was dazukommt, ist sowieso in unseren Zeiten gut, wenn man zu tun hat. Und dann war eben, wie gesagt, bei den 3 Sachen, wo ich jetzt mal der Bösewicht war, es ist auch schön, sowas zu spielen. Also, ja, ich habe riesen Respekt vor dieser Mühle, Telenovela oder Serienformate und so, weil ich so ein mieser Textlerner bin. Und klar würde man sagen, ja, das müsste ich jetzt nicht unbedingt machen. Also, aber
gehört einfach auch dazu. Ne? Also,
ja.
Und vor allen Dingen, also ich finde das sehr nachvollziehbar, dieses sich auch mal woanders auszuprobieren, ne? Dass man nicht nur das zu bedienen, womit man jetzt zwar erfolgreich ist.
Ja, genau. Das ist ja auch Fluch und Segen zugleich, wenn man sagt, ah ja, das ist ja der Herr Töteberg, der kann dann nichts anderes mehr außer sehen.
Ja, ja.
Und Ja, und das ist natürlich immer die Gefahr, dass man sein Gesicht verbrennt für so ein Format und dann nichts anderes mehr einem zugetraut wird. Oder?
Hast es eben schon gesagt, Bad Segeberg, du stehst jetzt also in einem ganz anderen, ganz woanders auf der Bühne. Erzähl mal ein bisschen von diesen Karl-May-Festspielen. Was ist das für eine doch ja ganz andere Geschichte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt Rock'n'Roll. Das ist halt eine Riesen-Arena mit Zuschauern für eben fast 8000 Leuten.
Puh, das ist ja auch echt Wahnsinn.
Ja, und ich habe 2009 mit Donald Krämer gedreht als Regisseur. Habe ich in Notruf Hafenkante was gespielt und dann noch einen anderen Film, den er geschrieben und inszeniert hat. Ich hätte mich da nie beworben, weil ich wollte Hamlet, Omelette, Kotelett in Bad Hersfeld spielen oder Wunsiedel oder sonst was. Also ich wollte immer Freilichttheater machen, aber hätte mich eben nie in Bad Segeberg beworben, weil ich auch nicht reiten konnte. Dann musste ich da aber, also Donald hat mich vorgeschlagen als Lord Castlepool, also auch im komischen Fach. Und ich musste vorreiten und die Reitlehrerin hat gesagt, viel Arbeit, aber möglich. Und dann hatte ich halt Reitunterricht und dann war ich da drin seit 2009. Damals mit Martin Semmelrogge und Dorcas Kiefer und Errol Sander als Winnetou. Und dann ist man schon gepackt von diesem Karl-May-Fieber und es ist eine Stunde von Hamburg entfernt und man sagt, du bist also sozial versichert im eigenen Bett schlafen und 3 Monate Arbeit zu haben, ist halt total gut und wichtig in diesem Beruf. Ja, und jetzt ist es dieses Jahr mein 10. Sommer seit 2009. Also ich bin da halt so vom Fieber gepackt und es ist ein Riesenspaß.
Aber es ist schon, ich habe jetzt natürlich ein bisschen nochmal was drüber gelesen und mich informiert. Das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Das ist irgendwie jetzt was die 72. Saison, glaube ich, die da gerade läuft. Seit 1952 gibt es diese Karl-May-Festspiele.
Ja.
Jetzt habt ihr irgendwie über 400.000 Zuschauer in der Spielzeit. Das ist ja, das sind ja Zahlen, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist auf jeden Fall der Wahnsinn, also für jedes Theater. Und das Schöne ist halt, in dieses Freilichttheater gehen halt Leute, die sonst nicht unbedingt hier ins Staatstheater gehen würden oder so.
Meine Familie ist seit Jahren jedes Jahr da.
Ja, sehr gut. Ja. Und die Ostsee ist voll mit Schwaben und mit Sommerurlaubern und die gehen dann halt abends da zu Winnetou. Und man macht da Unterhaltung für die ganze Familie oder so. Ist halt ein besonderer Ort, das ist einfach dieses wunderschöne Theater, dieses Rund da, ein riesen Freilichttheater und dann wird da explodiert und Pferde und der Adler fliegt und die Winnetou-Melodie und ja, es ist ein großer Spaß. Ja.
Und auch nochmal wieder eine ganz andere Ensemblearbeit, weil man dann für so eine Spielzeit, das ist ja auch nochmal anders als im Theater, ein Stück zu spielen für eine gewisse Zeit. Ne? Es ist ja doch nochmal eben verbunden, wie du sagst, mit Action, mit Feuerwerk, wenn das Wetter passt.
Und, ja, genau. Das ist auch da, wir sagen immer, ein riesen Sandkasten, wo wir uns da austoben können. Ja. Und ich habe auch da das Glück, eben in so einem Pool zu sein an Schauspielern, die wieder gefragt werden und bin da auch eher so im komischen Fach, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Und dann kommen immer die sogenannten Plakatis dazu. Das sind halt die Promis so. Neben Alexander Klavs als Winnetou gibt es dann oft 2 oder 3 Promis. Ja, man macht da ganz Volkstheater zusammen. Ja.
Stefan, weiterhin viel Erfolg und noch viele großartige Engagements wünsche ich dir. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Es macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, dich im TV, auf der Leinwand oder auf der Bühne zu erleben. Weiter so und alles Gute, Stefan Tölle.
Danke dir sehr. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
Tja, das war eine weitere Folge von Setgeflüster. Ihr möchtet auch mal euren Beruf im Gespräch mit mir vorstellen oder mich bei der Produktion von weiteren Folgen unterstützen und eine Folge unter eurem Namen oder Label präsentieren? Meldet euch gerne unter b.schubert@filmtimer.com. Es gibt noch viel zu erzählen und ich freue mich darauf. Euer Benjamin Schubert.